Liebe Brüder und Schwestern, die Predigt von heute wird auf einen Text basieren in Hebräer Kapitel 2, die Verse 5 bis 18. Wir wollen jetzt diesen Textabschnitt lesen im Hebräerbrief Kapitel 2, die Verse 5 bis 18. Denn nicht Engel hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Und daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen beten und bleiben dabei sitzen. Herr, unser Gott, wir danken dir für diese Worte, die wir gelesen haben, die deinen Sohn betreffen. Er, der dir gleich war, Vater, hat sich erniedrigt, ist unser Bruder geworden, ist uns ähnlich geworden als Mensch. Er hat unser Leiden, unsere Sünden, unsere Missetaten auf sich geladen, hat für sie gebüßt. Wir danken dir, dass wir durch ihn gerettet werden, dass wir durch ihn Zugang jetzt zu dir haben, Vater, dass Jesus Christus, sein Sohn, dem die Macht genommen hat, der über uns herrschte, nämlich der Teufel, und dass wir jetzt ihm nicht mehr gehören, sondern dass wir deine Kinder sind, dass wir deinem Volk gehören. Wir, die kein Volk waren, sind diesem Volk der Verheißung auch hinzugefügt worden. Und wir freuen uns darüber. Und wir danken dir, dass wir durch Jesus Christus freien Zugang zu dir haben, dass er nicht ferne von uns ist, dass wir ihn jederzeit, wie wir es gesungen haben, im Gebet ansprechen dürfen. Und wie viel Segen geht verloren, wenn wir das versäumen, wenn wir das vermissen. Oh, das freut uns zu wissen, dass wir einen großen Bruder haben, Herr Vater, dass der sich um uns kümmert, der unser Vertreter ist, unser Anwalt, der uns nahe ist, der uns kennt, der sich unsere Schwächen annimmt. Ihr seid Preis und Ehre dafür. Amen.
Amen.
Ja, während sich Christen heute vor allem mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigen, drehte sich in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte ein Großteil der theologischen Diskussion um die Frage, wer Jesus eigentlich war. War er nur Mensch? War er Gott? War er beides? War er keines von beiden? Im Laufe der Zeit hat die anhaltende Prüfung des Neuen Testaments die Gemeinde dazu veranlasst, die göttliche Natur, die Göttlichkeit Christi zu bekräftigen. Im Jahre 325 beim Konzil von Nicea in der heutigen Türkei wurde bekannt, dass Jesus wahrer Gott ist. Wir glauben, dass Jesus Christus, der Sohn, dem Vater gleich ist in allem und auch dem Heiligen Geist. Aber die Kirchenväter bekannten auch beim Konzil von Chalcedon im Jahr 451 nach Christus die wahre Menschlichkeit oder das wahre Menschsein Christi. Die wesentlichen Lehrsätze dieses Konzils von Chalcedon wurden später von fast allen Kirchen übernommen. Heute gibt es wenige Kirchen, die das nicht akzeptiert haben. So bekennen wir auch heute als Gemeinde Jesu, dass Jesus Christus, unser Herr, unser Retter, zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Keine Mischung von beiden, nicht nur Gott und kein Mensch, nicht nur Mensch und kein Gott, sondern gleichzeitig zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist für uns ein Geheimnis, aber wir bekennen das und wir staunen über diese Lehre, über die Person Jesu Christi. Der Heidelberger Katechismus erklärt zum Beispiel in Frage 16, dass weil die Sünde von Menschen begangen wird, Gott verlangt, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Also nicht ein Engel, nicht jemand, der kein Mensch ist oder Halbmensch ist, sondern ein Mensch. Und der Katechismus fügt hinzu, wer aber selbst Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Das bezeugt auch die Schrift. Wir können nicht für andere bezahlen, wenn wir selbst Sünder sind. Deshalb muss dieser Mensch, der für uns bezahlt, sündlos sein. Und das bekennen wir, unser Herr Jesus Christus ist in allen Dingen sündlos geblieben. In Frage 17 desselben Katechismus wird klargestellt, dass ein Mensch nur dann die Last des Zornes Gottes ertragen und uns Gerechtigkeit und Leben erwerben und wiedergeben kann, wenn er zugleich wahrer Gott ist. Sonst hätte er nicht die Kraft, das alles zu vollbringen. Es ist ein großer Trost, eine große Ermutigung für uns, zu wissen, dass Jesus Gott ist und die Macht hat, alle unsere Gebete zu erhören. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass derselbe Jesus auch unser Menschsein teilt. Das hat auch wichtige Konsequenzen, dass Jesus Mensch ist. Wir leben nämlich unser Glaubensleben in einem Körper aus Fleisch und Blut. Und Gott möchte, dass wir ihn in diesem Körper, in diesem Leib verherrlichen. Und weil er Mensch ist, kann uns Jesus helfen. Er kennt uns. Er kennt unsere Schwächen. Er kennt unsere Vorteile. Er hat Mitgefühl und dient uns auch als Vorbild für unseren Glauben. Wir werden in dieser Predigt 4 Fragen behandeln. Ich nenne sie schon. Die erste Frage: Was ist die ewige Bestimmung des Menschen? Was ist unser Schicksal? Was ist unsere ewige Bestimmung? Die zweite Frage: Warum musste der Sohn Gottes unser Menschsein teilen? Warum musste er Mensch werden? Die dritte Frage: Wem kommt Christus zu Hilfe? Wem hilft er? Und die vierte und letzte Frage in dieser Predigt: Warum ist Jesus der richtige Vertreter für uns? Erste Frage: Was ist die ewige Bestimmung des Menschen? Vor circa 40 Jahren hat ein amerikanischer Autor in einem Buch gestehen Folgendes: Die jüngsten Entdeckungen über unvorstellbare Größen und unendlich kleinen Größen, über die abgrundtiefen Zeiten der Erdgeschichte, in denen wir nicht existierten, über die unzählige ferne Galaxien, über eine Art verrückte mathematische Gewalt im Kern der Materie, das alles, alle diese Dinge haben uns tiefer erschüttert, als wir zugeben wollen. Könnte es sein, dass die Welt, wie sie in der Bibel, ganz am Anfang der Bibel beschrieben wird, nicht dieser Realität entspricht? Tatsächlich beschreibt das Wort Gottes den Menschen nicht als ein Staubkorn im Universum, sondern als die Krone, als die Krone der Schöpfung. Gottes Absicht bei der Erschaffung des Menschen war es, dass er, der Mensch, über die ganze Schöpfung herrschen sollte. Deshalb sagt Gott in 1. Mose Kapitel 1, Vers 28 zu den Menschen, Mann und Frau: Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und auch König David wundert sich im Psalm 8, und wir finden einen Teil von diesem Psalm hier in Hebräer Kapitel 2. Er wundert sich über die unvorstellbare Größe des Universums im Vergleich zu der Winzigkeit des Menschen, zu der Bedeutungslosigkeit des Menschen. Er staunt über das herrliche Schicksal, zu dem Gott den Menschen dennoch berufen hat. Er sagt: Wenn ich den Himmel betrachte, das heißt, wenn ich die Weite des Universums betrachte, wenn ich die Sterne, die unzählbare Sterne versuche zu zählen, wenn ich das alles sehe, wie großartig die Schöpfung ist, dann sagt er: Was ist der Mensch, dass du an ihm gedenkst? David meint hier, das ganze Universum, seine Größe, seine Weite, spricht von einem unendlich großen, machtvollen Gott. Und was ist der Mensch im Vergleich zu diesen Dingen? Und dann geht er weiter und sagt: Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Du hast alles unter seine Füße gelegt. David bezieht sich auf das, was Gott auch im 1. Mose gesagt hat. Diesen Auftrag, den der Mensch bekommen hat von Gott. Also was ist laut der Bibel die Bestimmung des Menschen? Ist der Mensch nur ein Staubkorn, ein bedeutungsloser Staubkorn im Universum, sodass wir uns fragen können, was ist der Sinn von allen diesen Dingen? Oder hat der Mensch eine herrliche Bestimmung? wie die Bibel es sagt. Was zeichnet auch christliche Hoffnung aus? Warum leben wir? Was ist unsere Hoffnung? Warum glauben wir? Obwohl er Psalm 8 zitiert, macht der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 2, Vers 5 deutlich, dass es ihm nicht in erster Linie um die gegenwärtige Schöpfung geht. Er sagt in Vers 5, nicht Engel hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Das heißt, es geht ihm um die zukünftige Welt. Wie man in diese zukünftige Welt gelangt, ist auch das Hauptthema seines Briefes. In Kapitel 3 wird diese neue Welt mit einer Ruhe verglichen. Das ist die Ruhe Gottes, in die wir nach Gottes Willen eintreten sollen. Wir sind aufgerufen, an Gottes Verheißung zu glauben, damit wir in seine Ruhe eintreten. Das ist diese zukünftige Welt. Und das ist das Thema auch des Hebräerbriefes. Wie kommt man in diese neue zukünftige Welt, die Gott dabei ist, auch zu erschaffen? Die gegenwärtige Schöpfung ist seit dem Fall des Menschen, seit dem Sündenfall, der Macht des Todes unterworfen. Das sagt er auch hier im Vers 14. Der Mensch ist Sklave der Sünde. Der Herrscher, der Fürst dieser Welt ist der Teufel, der uns in der Sklaverei hält. Diese Welt ist doch zum Untergang verurteilt. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus erschienen ist, um uns von dieser bösen Welt zu erlösen und uns in die zukünftige Welt zu versetzen. Wenn der Schreiber des Hebräerbriefes vom Psalm 8 spricht, scheint er das Gesagte, wir haben auch gesehen, dass es sich dort auf den Mensch bezieht, der Mensch, die Krone der Schöpfung, der auch eine unglaubliche Bestimmung hat, der scheint hier das Gesagte nicht auf den Menschen im Allgemeinen anzuwenden, sondern auf eine bestimmte Person, nämlich Jesus Christus. Und damit löst er, der Schreiber des Hebräerbriefes, das Rätsel der Bestimmung des Menschen, vor dem David stand. David fragte sich, wie kann es sein, in diesem so großen Universum, dass der Mensch so eine Bestimmung hat. Nicht der Sündiger, nicht der gefallene Mensch ist Gegenstand der Aufmerksamkeit Gottes in diesem Saal. Es ist Jesus, der im Mittelpunkt steht, der Prototyp einer neuen Menschheit, ein vollkommener, ein perfekter Mensch. Er erfüllt wirklich die Worte dieses Psalms. Der Autor vertieft den theologischen Inhalt des Psalm 8. Er vergleicht die niedrige Stellung des Menschen im Verhältnis zu den Engelwesen mit der vorübergehenden Erniedrigung des Sohnes Gottes. Also ursprünglich in dem Psalm ist es der Mensch, den Gott unter die Engel gestellt hat. Und jetzt sagt der Autor des Hebräerbriefes, es ist der Sohn Gottes, der wahre Gott, der sich freiwillig unter die Engel gestellt hat, der diese menschliche Stellung angenommen hat. Nach seinem Tod wurde aber Jesus verherrlicht und er hat eine viel höhere Stellung als die Engel erhalten. Nicht, dass er sie vorher nicht hatte, aber durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er noch mehr Ruhm gesammelt. Und alles ist wieder in Ordnung in der Schöpfung. Die Frage ist dann, was hat also dieser Psalm 8 mit der neuen Welt, die Gott erschaffen hat, die Gott erschaffen wird? Und was hat es auch mit unserer eigenen Zukunft zu tun, was wir da lesen? Es wird deutlich, wenn wir das Ende von Vers 9 und Vers 10 lesen, hier im Kapitel 2. Ich lese es nochmal. Alles hast du seinen Füßen unterworfen, Vers 8. Indem er ihn aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wo ist diese neue zukünftige Welt, von dem Gott spricht? Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und jetzt kommt, und das ist sehr wichtig, und das hat mit uns zu tun. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Also was Jesus getan hat, hat doch mit uns zu tun. Diese Erniedrigung hat er auf sich genommen, zu einem bestimmten Zweck, für uns. Vers 10, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist, und durch den alles ist, da er viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Der Schreiber des Hebräerbriefes verbindet die Art und Weise, wie diejenigen, die gerettet werden, die Erlösten, zur zukünftigen Herrlichkeit gelangen sollen, mit der Erniedrigung Jesu in seinem Leid und Tod. Also, wie wir zu dieser zukünftigen Herrlichkeit gelangen, hat mit der Erniedrigung Jesu in seinem Leid und Tod zu tun. Die Erniedrigung, das Leiden Jesu ist eigentlich das Mittel, was uns auch zur Herrlichkeit führen soll. Das ist das, was der Autor des Hebräerbriefes hier sagen möchte. Durch die Erniedrigung Jesu werden sie, die Erlösten, die an ihm glauben, in die Herrlichkeit geführt. Und zuvor müssen sie selbst auch durch diese Erniedrigung in der gegenwärtigen Zeit gehen. Deshalb sind wir Christen Fremdlinge, Bürger. Also wir haben keine Bürgerschaft in dieser Welt und gehen wie eine Art Wüste, bis wir in die Ruhe Gottes gelangen, zur Herrlichkeit, die uns auch zugesprochen wurde. Wir kommen jetzt zu der zweiten Frage. Warum musste der Sohn Gottes unser Menschsein teilen? Warum musste Jesus Mensch werden? Der Schreiber des Briefes stellt Jesus in Vers 10 als den Urheber des Heils und als denjenigen vor, der die Erlösten zur Herrlichkeit führen soll. Und er fügt im Vers 14 hinzu, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Ich übersetze, weil wir aus Fleisch und Blut sind, musste Jesus auch unsere menschliche Natur annehmen. Er musste sie teilen. Was Jesus in seinem Leben und am Kreuz vollbracht hatte, hätte keinen Wert und keine Wirkung gehabt, wenn Jesus nicht wahrer Mensch gewesen wäre. Das Argument dabei ist nicht so sehr, dass es für ihn viel zu einfach gewesen wäre, dieses Heil zu vollbringen als Gott, wenn er als Gott aufgetreten wäre. Das wäre gar nichts gewesen für ihn, das zu tun. Das ist aber nicht das Argument hier, sondern vielmehr, dass nur ein echter Mensch, ein Mensch wie wir, der Vertreter der Menschheit sein konnte. Einer der ersten Theologen nach Paulus, der diese Lehre vertieft hat, war der Erzbischof von Canterbury, Anselm. Er lebte im Mittelalter. Und am Ende des 11. Jahrhunderts schrieb Anselm ein Buch. Vielleicht kennt ihr dieses Buch nicht, aber das ist einer der wichtigsten Bücher, die jeweils geschrieben worden sind. cur deus homo auf Latein. Cur deus homo. Das heißt, warum Gott, der Gott Mensch? Warum wurde Gott Mensch? Beschäftigt sich mit der Frage, warum musste der Sohn Gottes unsere Menschheit annehmen? Es ist zum Beispiel im Islam unvorstellbar, dass Gott Mensch wird. Vielleicht nicht im Hinduismus, aber in vielen Religionen unvorstellbar. Und für die Juden vor allem. Aber trotzdem ist Gott Mensch geworden. Warum? Bis dahin hatten die Kirchenväter, vor allem Irenäus, betont, dass Jesus der neue Adam war, der durch sein Gehorsam, seinen vollkommenen Gehorsam, die von Gott geforderte Gerechtigkeit erfüllte. Aber es fehlte noch eine Lehre, die erklärte, wie der Tod Jesu am Kreuz auch den Zorn Gottes besänftigt und seine Gerechtigkeit befriedigt. Und das hat Anselm als einer der Ersten, also nicht jetzt im Neuen Testament, aber müssen wir uns vorstellen, dass im Mittelalter alle diese Lehren völlig verschleiert wurden. So war Anselms von Canterbury Verdienst daran zu erinnern, dass der Tod Jesu am Kreuz uns mit dem heiligen Gott versöhnt. Christus hat unsere Sünden getilgt, gesühnt durch sein Blut und er befriedigt Gottes Gerechtigkeit durch seinen Tod. Und sein vergossenes Blut ist für die Sünden all derer geflossen, die an ihm glauben und ist ausreichend, um diese Sünden zu tilgen. Diese zweite Aspekte des Gehorsams Jesu erklärt uns der Autor des Briefes in den Versen 10 und 11. Das heißt, es ist schon im Neuen Testament deutlich gesagt. Ja? Und es ist erstaunlich, dass diese Wahrheiten lange Zeit vergessen worden sind. Das erklärt hier zum Beispiel der Autor des Hebräerbriefes in den Versen 10 und 11. Jesus, ich lese sie nochmal, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus musste durch Leiden vollendet werden, lesen wir. Er hat an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt, wird auch der Autor des Hebräerbriefes später in Kapitel 5 schreiben. Jesus litt und dadurch lernte er Gehorsam, perfekten Gehorsam. Das bedeutet, dass er, um das Recht zu erlangen, seine Brüder und Schwestern zu vertreten, als Mensch der Versuchung widerstehen und ohne Sünde bleiben musste. Und das hat ihm viel Mühe und viel Leid gekostet. Jesus hat uns von unseren Sünden gereinigt, indem er unseren Platz am Kreuz angenommen hat. Er ist an unserer Stelle gestorben, als unser Vertreter. Deshalb reden wir von stellvertretender Sühne. Und es ist sehr wichtig, dass wir daran glauben. Das ist auch eine Wahrheit, die immer mehr vergessen wird heute. Er hat sein Blut als makellose und unbeflecktes Lamm vergossen. Er war unser Sühneopfer, so wie es im Alten Testament beschrieben ist. Wir haben viele Bilder, die auf dieses Opfer des Sohnes Gottes verweisen. Eine weitere wichtige Sache hat Jesus vollbracht. Er hat auch den Teufel besiegt, die Macht des Teufels zunichte gemacht und diejenigen befreit, die er gefangen hielt. Wir waren in einer Art Gefängnis gehalten. Und Jesus hat uns aus diesem Gefängnis, aus diesem Turm befreit. Dies tat er als unser großer Bruder. Diese Rettung wird im Alten Testament zum Beispiel durch die Geschichte von Josef veranschaulicht, der seine Familie von der Hungersnot rettete. Es war nicht der älteste Bruder, aber der große Bruder aufgrund seiner Stellung hat seine Familie gerettet. Und das ist ein wunderbares Bild für unseren Herrn Jesus Christus, der uns nicht von der Hungersnot befreit hat, sondern von dem Tod, von der Macht des Satans. Wir kommen jetzt zu der dritten Frage. Wem kommt Christus zu Hilfe? Wem kommt Christus zu Hilfe? Eine wichtige Frage, die sich hier in Hebräer 2 stellt, lautet: Wem kommt Jesus durch seinen Tod zu Hilfe? Wer bekommt was von seinem Tod, sodass er gerettet wird? Wer sind seine Brüder? Die Antwort wird uns in Vers 16 gegeben. Dort steht, nicht den Engel kommt er zu Hilfe, sondern den Nachkommen Abrahams, die Nachkommenschaft Abrahams. Aber in Vers 9 wurde gesagt, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Wie kann man beide Aussagen miteinander vereinbaren? Und wer sind diese Nachkommen Abrahams? Ich denke, Vers 9, wo da steht, er hat für alle den Tod geschmeckt, will uns klar machen, dass alle Menschen Sünder sind und Vergebung brauchen. Und dass es niemanden unter ihnen gibt, der von der Erlösung auch ausgeschlossen ist. Jeder Mensch ist Sünder, jeder Mensch braucht Erlösung. Und gleichzeitig, es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass sie uns aus dieser Erlösung ausschließen würde. Das ist die wunderbare Nachricht des Evangeliums. Wer die Empfänger der Errettung tatsächlich sind und unter welchen Bedingungen man gerettet wird, das wird uns in den folgenden Versen erklärt. Und unter anderem hier im Vers 16. Paulus sagt in seinem Brief an die Römer, dass das Evangelium Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es ist Kraft, eine Kraft Gottes, eine Dynamis Gottes zur Errettung für jeden, der daran glaubt. Das heißt, durch den Glauben werden wir gerettet. Deshalb ist das Evangelium eine gute Nachricht. Es verlangt keine Dinge, die wir nicht imstande wären zu vollbringen. Nur Glauben. Glauben, schauen auf Jesus Christus, wie damals die Israeliten aufgefordert wurden, auf die bronzene Schlange zu schauen. Und sie wurden geheilt. Jeder, der da glaubt, wird gerettet. Und Paulus sagt, zuerst ist es eine gute Nachricht für den Juden. Aber es ist auch eine gute Nachricht für den Griechen. Also für die Juden und für die Griechen. Zunächst die Barbaren, die Heiden, zu denen wir gehören. Und Paulus erläutert auch seine Gedanken im Kapitel 15, Vers 8. Wir müssen weitergehen, wenn wir verstehen wollen, was es heißt, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, für die, die glauben, für den Juden zuerst, aber auch dann für den Griechen. Das erklärt Paulus im Kapitel 15 des Römerbriefes, Vers 9. Dort zeigt er, dass Gott bereits im Alten Testament den Heiden die Möglichkeit geboten hat, sich mit dem Volk Israel zu freuen. Also, Gottes Erlösung in Jesus Christus betrifft in erster Linie diejenigen, deren Gottes Verheißung zuerst gegeben wurde. Abraham und seine leiblichen Nachkommen. Das sind die Juden. Für die ist diese Verheißung zuerst. Aber, Paulus sagt in Kapitel 15, die Heiden dürfen sich auch mit diesem Volk freuen. Denn auch für sie gilt diese wunderbare Nachricht. David im Psalm 18 will Gott dort nennt Paulus einige Verse aus dem Alten Testament, die diesen Gedanken auch untermauern. Zum Beispiel erwähnt er auch, was Paulus im Psalm 18 sagt, dass er Gott unter den Völkern loben will und auch, dass diese Völker aufgerufen sind, den Gott Israel zu loben. Warum will er Gott unter den Völkern loben? Warum sollen diese Heiden, die mit dem Gott Israel nichts zu tun haben, diesen Gott loben? Jesaja fügt hinzu, dass die Völker auf den Messias hoffen werden. In der Zukunft werden die Völker, die Heiden, die Goim, auf den Messias Israel hoffen. Warum sollten die Heiden auf einen Gott hoffen, wenn sie keinen Anteil an seinem Erlösungsplan haben? Die Voraussetzung, um an den Verheißungen Abrahams teilzuhaben, ist deshalb der Glaube. Der Glaube an Jesus. Denn ohne diesen Glauben, sagt der Autor des Hebräerbriefes in Kapitel 11, Vers 6, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Apostel Paulus lehrt im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 7, die aus Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Etwas, was fromme Juden schockieren würde und schockiert hat, bestimmt. Die, die aus Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Nicht die, die nach dem Fleisch und Blut von Abraham stammen, sondern die, die seinen Glauben teilen. Mit anderen Worten, Juden sind nicht automatisch durch ihre Geburt Kinder Abrahams. Das ist, was Paulus lernt. Sie sind es nur, wenn sie an den Messias glauben. Heiden, die dem Fleisch nach keine Nachkommen Abrahams sind, können es aber durch den Glauben werden. Das ist die wunderbare Nachricht des Evangeliums. Deshalb, wenn wir lesen, er kommt, Jesus kommt der Nachkommenschaft Abraham zu Hilfe, dann gehören wir auch dazu, die wir an ihm glauben. Letzte Frage, warum ist Jesus der richtige Vertreter für uns? Warum ist Jesus der Tröster, ein Anwalt, den wir wirklich brauchen? Warum kann er uns wirklich vertreten und wirksam vertreten? Und wir kommen mit dieser Frage zu einem praktischen Aspekt der Lehre, auf den ich jetzt noch kurz eingehen möchte. In den Versen 17 und 18 lesen wir, ich lese diese Verse, Kapitel 2, die Verse 17 und 18. Denn er nimmt sich ja nicht den Engel an, sondern der Samen Abraham nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Dort lesen wir, dass Jesus ein barmherziger und treuer Hohepriester werden sollte und dass er denen helfen kann, die versucht werden, weil er selbst versucht wurde. Jesus wird uns also als Hohepriester vorgestellt, der für die Menschen, seine Brüder und Schwestern bei Gott im Amt ist. Er vertritt sie. Das ist ein Amt. Deshalb unter den Ämtern, die Jesus hat, König, Prophet und Priester, ist auch diese Priesterschaft sehr wichtig. Die deutet darauf hin, dass Jesus uns beim Vater vertritt. Das Thema Priestertum ist auch hier in dem Hebräerbrief von zentraler Bedeutung. Der hohe Priester war derjenige, der in Israel damit beauftragt war, Gott ein Opfer zur Sühne zu bringen. Das wird ausführlich beschrieben. Und später im Kapitel 5 erklärt der Schreiber des Briefes, dass der Hohepriester in Israel nicht weit über den Gläubigen stand, wie es auch üblich war in anderen Religionen, wo der Hohepriester ein besonderer Mensch war, der eine weit höhere Stellung hatte als die anderen Menschen. Nein, der Hohepriester in Israel war ein Mensch wie die anderen. Er war nur besonders durch sein Amt. Er stand nicht weit über den Gläubigen, sondern er war einen von ihnen. Und dort lesen wir in Vers 2 und 3, Kapitel 5, ein solcher, die Frage ist, die Rede ist von dem Hohepriester, kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Aber wie trifft das auf Jesus zu, der ohne Sünde war? Das wird uns weiter unten ab Vers 7 erklärt, in Kapitel 5. Hebräer 5, Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er der Sohn war, hat er auch doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Obwohl er nicht gesündigt hat, wurde Jesus genauso wie wir der Versuchung unterworfen. Und er war Sieger. Und das hat folgende Auswirkungen für uns. Zwei wichtige Auswirkungen für uns. Die erste, aufgrund seiner Erfahrung als Menschen, der wie wir auch der Versuchung zu widerstehen hatte, erkennt auch unsere Schwächen. Und er kann unsere Schwächen und Nöten sehr gut nachvollziehen. Das ist, was der Schreiber des Briefes zuvor im Kapitel 4 gesagt hat. Wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Warum sollen wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade gehen? Weil wir dort jemanden finden, der uns kennt, der weiß, wie wir uns fühlen, der kennt unsere Schwächen, der weiß, wie er uns auch helfen kann. Jesus. Übrigens, diese Textstelle betont auch, wie wichtig es ist, einen ständigen Kampf gegen die Sünde und den schädlichen Einfluss der Welt zu führen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also, dass Jesus auch gegen die Sünde gekämpft hat, ist nicht jetzt irgendwie ein Grund zu sagen, okay, der hat es für uns getan, wir brauchen das nicht zu tun, sondern auch wir sind aufgefordert, ihm nachzuahmen. Und wir kommen auch zur zweiten Auswirkung seiner Vertretung. Jesus dient uns auch als Vorbild. Er ist als Mensch unser Vorbild. Wäre er nur Gott gewesen, könnte er nicht unser Vorbild sein. Wie können wir einen Gott nachahmen? Aber als Mensch ist Jesus unser Vorbild. Nur weil er vollkommen war, heißt es nicht, dass sein Beispiel uns nicht dienen kann. Er kann es wohl. Petrus zum Beispiel fordert uns auf, seinen Spuren zu folgen, wenn er sagt, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat. Und wenn er von Leid spricht, er spricht nicht nur von Verfolgung, sondern hauptsächlich, denke ich, das ist meine persönliche Meinung, von dem Kampf gegen die Sünde. Jesus hat gelitten in seinem Kampf gegen die Sünde. Er blieb ohne Sünde, aber das hat ihm viel Kraft gekostet, der Versuchung zu widerstehen. Ich war immer erstaunt, wie sehr die Fans einer berühmten Persönlichkeit versuchen, ihr Idol zu imitieren, nachzuahmen. Versuchen, die gleiche Kleidung zu haben, die gleiche Frisur. So können wir nicht behaupten, dass wir Jesus lieben, aber nicht seinem Beispiel der Hingabe an den Vater folgen. Viele Menschen sagen heute, auch leider unter einer gewissen Christenheit, ich glaube an Gott, den Vater, aber Jesus ist für mich nicht so wichtig. Die Bibel sagt aber, wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Ich hoffe, der Text von heute hat deutlich gemacht, welche herausragende Stellung Jesus, der Urheber unseres Heils, einnimmt und wie sehr er unserer Liebe und Dankbarkeit würdig ist, aufgrund dessen, was er getan hat. Wenn wir ihn unseren großen Bruder nennen dürfen, dann nicht in erster Linie, weil er unsere menschliche Natur teilt, sondern vor allem, weil er uns die Ehre erweist, uns als seine Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Er erweist uns diese Ehre. Und wie ein älterer Bruder eifersüchtig über seine jüngeren Geschwister wacht, so wacht Jesus über uns, bis wir in seine Ruhe eingegangen ist. Deshalb ist er unserer Anbetung und Dankbarkeit würdig. Wir wollen ihn anbeten und durch ihn auch unseren himmlischen Vater. Amen. Amen.